Vielen Dank, ihr Lieben. Es ist immer wieder ein Segen, wenn man so aus der Anbetung in die Verkündigung gehen darf. Vielen Dank. Als ich hier gepredigt habe, relativ zu Beginn ja noch der Corona-Zeit, war mein Thema damals, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, mit Psalm 23 durch die Krise. Psalm 23 durch die Krise. Dieser Psalm ist mir in der Zeit sehr wichtig geworden. Und ein Text, der mir jetzt ganz neu wichtig geworden ist, ein anderer, den verdanke ich eigentlich einem April-Scherz. Ich war eingeladen, einen Vortrag zu halten und sage ich, welches Thema wünscht ihr euch dann? Und dann schrieb jemand, ja, am liebsten Habakuk. Das war aber am 1. April und es sollte ein Scherz sein. Bis ich das aber geschnallt habe, dass das ein Scherz war, hatte ich mir den Propheten Habakuk schon in die Hand genommen, in der Bibel gelesen, durchgelesen und gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Diese drei kleine Kapitel sprechen direkt in unsere Zeit. Man hat das Gefühl, das ist wie in unsere Zeit. Habakuk lebte um 600 vor Christus und die sich ein bisschen auskennen, wissen, 587 wurde Jerusalem zerstört von den Feinden. Die Menschen wurden nach Babylonien gebracht. Der Prophet Jeremia hat es in der Zeit beklagt. Diese Suche der Stadt Bestes-Geschichte kommt ungefähr aus der ähnlichen Zeit wie es der Zeit, in der der Prophet Habakuk gewirkt hat. Also die Feinde standen schon rings um Jerusalem. Es war Krieg, Kriegsgeschrei. Und Habakuk redet in diese Zeit hinein. Gedacht, manchmal muss man doch April-Scherze machen, um die Leute auf etwas zu stoßen. Es sind nur drei Kapitel. Lest es bitte zu Hause durch. Kann man ganz leicht, gar kein Problem. Ich werde nur auf einige wenige Verse eingehen. Habakuk, Gott in der Unterdrückung erleben. So möchte ich gerne meine Predigt überschreiben. Habakuk, Gott in der Unterdrückung erleben. Und ich möchte euch gerne mal die ersten vier und dann die letzten beiden Verse aus dem Prophetenbuch vorlesen. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst mich nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es ist Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum verkehren sich deine Urteile. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst mich nicht hören? Dann, drei Kapitel später, ich lese die Verse 18 und 19. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er wird mir Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Da muss schon eine Menge dazwischen passiert sein. Ich habe mir das vorher bei der Vorbereitung noch mal vorlesen lassen. Man kann das ja bei YouTube, da hat jemand den Text vorgelesen. Ich höre gerne Bibeltexte. Da haben wir gehört, das hat genau 8 Minuten 24, glaube ich, gedauert. 8 Minuten 24 von dem ersten Vers bis zum letzten. In Habakuks Leben und Situation war das ein bisschen länger. Was für uns so eingedampft ist, das war länger. Da war ein längerer Prozess. Und ich möchte diesen Prozess, wie wir Gott erleben, in der Verunsicherung, in der Unterdrückung, in vier Schritten nachzeichnen. Der erste Schritt, erstens, verzweifelt beten. Was ist das für ein mutiges Gebet? Herr, wie lange soll ich schreien und du willst mich nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen und du willst nicht helfen? Das ist ein Gebet, das sich mancher, der so im schwäbischen Dunstkreis aufgewachsen ist und der schon immer so Angst davor hatte, dass er vielleicht nicht fromm genug ist für den lieben Gott, sich nicht trauen würde. Darf man so beten? Herr, du willst mich nicht hören? Wo bist du eigentlich? Wo versteckst du dich gerade? Darf man so beten? Darf man so mit Gott reden? Darf man Gott anklagen? Darf man sagen, Gott, sag mal, was ist eigentlich los? Merkst du nicht, dass wir gerade alle nicht mehr können, dass unsere Kinder endlich die Masken abhaben und jetzt kommt Ukraine? Wir vertragen es nicht mehr. Herr, es reicht. Wo bist du eigentlich? Hast du dich hinterm Osterbusch versteckt oder wo bist du eigentlich? Darf man so beten? Fühlt sich komisch an, oder? Ist ein bisschen merkwürdig. Aber Habakuk tut das. Er tut genau das. Er sagt, Herr, wo bist du? Warum kommst du nicht? Was ist eigentlich los? Du hast doch Dinge verheißen. Herr, wo bist du? Die Frage, ob man so beten darf, beantwortet dann Jesus selbst. Jetzt kommt die Karwoche. Was hat Jesus gebetet am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum lässt du mich in dieser bittersten Stunde alleine? Das hat unser Herr und Heiland gebetet. Der hat sich getraut, den Vater, den er doch kannte, mit dem er die Welt geschaffen hat. Am Anfang war das Wort, der war schon immer da und ist aus dem Himmel gekommen, um uns zu erlösen. Und hat dort den Mut besessen zu sagen, ich verstehe dich nicht, Gott. Schon in der Nacht davor, kurz bevor er dann gefangen genommen wurde, hat er gebetet, Herr, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich schaffe das nicht. Und dann, nachdem er Blut und Wasser geschwitzt hat, nachdem er verzweifelt war, nachdem er nicht mehr konnte, dann hat er die Knie gebeugt und hat gesagt, okay, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Aber das war errungen. Das war erkämpft. Das war nicht platt, das war nicht einfach so. Wir wünschen uns so gerne, dass der Glaube Schnipp macht und dann ist alles super, aber so ist das Leben nicht und so ist der Glaube nicht und so sind unsere Partnerschaften nicht, so sind unsere Beziehungen nicht, so ist unser eigenes Leben nicht. Da geht es durch Tiefen, da geht es durch Unverständnis, da geht es durch Verzweiflung. Und wie viel Mut macht es, hier einen Propheten zu sehen und dann unseren Herrn am Kreuz zu sehen, die das in ein Gebet packen. Man könnte ja auch still sein. Resignieren. Man könnte ja auch weggehen. Das ist wie bei Paaren. Solange die sich noch anstreiten und streiten, haben sie noch nicht resigniert. Wenn sie nicht mehr miteinander reden und Tisch und Bett teilen, dann ist eigentlich schon vorbei. Ja, solange die Tassen noch fliegen, solange ist noch Leben in der Bude. Und hier Habakuk ringt mit Gott. Klagt ihn an. Spricht das aus, was er auf seinem Herzen hat. Ich finde das gewaltig. Und wir haben die Gelegenheit in dieser Zeit, Menschen, die nicht wissen, wie sie das ausdrücken sollen, Worte zu geben. Jesus zum Beispiel, indem er am Kreuz einen Psalm betet. Dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein Psalm, den Jesus nachbetet. Ich habe das damals, als ich über Psalm 23 hier gesprochen habe, gesagt, dieser Psalm 23 ist eine Hoffnung, weil Menschen ihn kennen. Den kann man in dieser Zeit mit Leuten beten. Macht das mal. Leute, die sonst nicht viel von Gott wissen wollen. Vergisst mal, redet mal mit den Leuten im Moment nicht über Ewigkeit und bist du schon gerettet, sondern bietet einfach mal an, Texte aus der Bibel, wie zum Beispiel Psalmen, zu sagen, guck mal hier, ich habe Worte für das. Worte, in denen sich was findet. Das Wort Herr, erbarme dich. Andere Worte aus dem Psalmen. Den Mut haben, verzweifelt zu beten. Und den Mut haben, in der Verzweiflung sich nicht zu verhärten, nicht sich zuzumachen, sondern den Mut zu haben, zu sagen, selbst meine Verzweiflung hält Gott aus. Und das rufe ich ihm zu. In der Verzweiflung ringe ich mit ihm. Wie Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann geht er raus mit der verletzten Hüfte aus diesem Kampf mit Gott. Aber er hat Gott nicht gelassen. Er ist dran geblieben. Ich möchte euch sehr ermutigen in dieser Zeit, jeder, der selber gerade verzweifelt ist, in der Krise ist, ehrlich, mutig, das auszuhalten vor Gott. Mit Gott zu ringen, die Dinge beim Namen zu nennen. Und lest in den Psalmen und ihr werdet immer wieder Texte finden, die uns Hoffnung geben, weil da drin die Rede ist, warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich, hast du mich vergessen? Unser Leid kriegt dort einen Namen, kriegt dort eine Stimme, wird dort aufgehoben. Und wenn selbst unser Herr so beten durfte und konnte, dann dürfen wir das auch. Keine Angst, vor Gott ehrlich zu sein. Der zweite Gedanke, auf Gott warten, auf Gott warten. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 lese ich mal. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe, was er mir zu sagen hat und wie er antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Hier stehe ich auf meinem Turm und warte, ob Gott nicht antworten wird. Das passt natürlich nicht ganz in unsere Zeit, auf etwas zu warten. Das passt nicht nur nicht geistlich in unsere Zeit, sondern generell in unsere Zeit. Wenn ein Werbeslogan funktioniert wie "Ich will alles, aber sofort und sofort", das ist unsere Zeit. Gestern hatten wir es im Gespräch mit den Kochs über so, wie das ist mit christlichen Werten und wie die eine Rolle spielen und bei den eigenen Kindern und so. Und dann kamen wir unter anderem darauf, dass ich gesagt habe, wie viel es meiner Frau bedeutet hat, dass ich auf sie gewartet habe, bis zur Ehe, bis wir miteinander geschlafen haben. Nicht im Sinne von, wer das nicht tut, der kommt in die Hölle, versteht das nicht falsch, sondern es hat ihr etwas bedeutet, dieser Mann schätzt mich so wert, dass er auf mich wartet. Und dann, wenn die Krise kommt, und die kommt, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet, ich kann euch sagen, alle, die glücklich verliebt sind, die Krise kommt mit Sicherheit. Es hilft, wenn man das Warten schon mal gelernt hat. Hilft tatsächlich. Weil was ich schon kann, das kann ich. Auch wenn es wieder schwer ist. Und was dort gilt, was in meiner Beziehung gilt, was in meiner Körperlichkeit gilt, um wie viel mehr gilt es auch für Gott? Wer das mal erlebt hat, zu sagen, ich habe Dürrezeiten in meinem Glauben und ich gehe manchmal in den Gottesdienst und ich habe das Gefühl, das sagt mir gar nichts. Und ich lese in der Bibel und denke, boah, ist das ein komisches Buch. Wer sowas kennt, wer sich daran erinnert, so, und dann aber weiß, das habe ich ausgehalten und plötzlich ist Gott mir anders, neu begegnet, der weiß, wovon ich gerade rede. Der weiß, dass sich das Warten lohnt. In der Bibel finden wir einen ganz spannenden Text, den möchte ich lesen, der etwas über dieses Warten auch aussagt. Ihr kennt ja alle sicherlich den Propheten Elia. Und Elia, der auf dem Horeb war, erlebt hat, wie Gott Feuer vom Himmel geschickt hat, die Baalspriester vernichtet wurden. Und dann ist er weggelaufen, dann war er in einer Krise und dann hatte er eine neue Gottesbegegnung. Und die findet so statt. Der Herr sprach, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Es ist 1. Könige 19, Vers 11. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorhergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Elia hat gerade kurz vorher erlebt, dass Gott im Feuer kam. Und jetzt in seiner Krise kommt ein Erdbeben, ein Wind und ein Feuer. Und man muss ja natürlich denken, in dem Feuer ist Gott, weil da war er ja gerade eben noch drin. Was macht Gott? Er ist aber in der Stille. Und was sagt uns das? Es sagt uns, dass Elia Gott hier ganz neu erlebt. Und dass Lebensphasen in sich bedingen, dass wir Gott anders erleben, als wir ihn vorher erlebt haben. Dass die Dinge sich verändern können. Ich sage das mal ganz persönlich und zeugnismäßig. Zwischen dem letzten Besuch hier und dem jetzigen liegt für mich persönlich eine ziemlich heftige gesundheitliche Krise. Ich hatte im Dezember 2020 einen Herzinfarkt und war richtig raus. Es war ein schwerer Herzinfarkt und da wurden insgesamt 9 Stents gesetzt und es war auch ein längerer Prozess. Und für mich war immer so, Gott erleben hatte ganz viel damit zu tun, mit Gott etwas ins Leben setzen. Ja, mit Gott was tun, für ihn unterwegs sein, für so da, wo irgendwas passierte, wo ein Hilfstransport da ist, wo irgendwas bewegen kann, da habe ich Gott erlebt. Gott war für mich im Wind und im Feuer und im Erdbeben. Da, wo. Und dann kannst du das nicht. Bist raus. Merkst, bist schlapp in deiner Kraft. gehst in die Reha. In der Reha war dann auch noch 2 Wochen von der Reha, war ich noch in Corona-Quarantäne, weil mein Nachbar am Tisch Corona hatte. Und dann war man auf 3x3 Quadratmeter einfach nur in der Stille. Leute, ich hatte in meinem Leben noch nicht solche Hummeln im Hintern. Ja, das funktioniert nicht, das kann ich nicht, das ist nicht meine Art. Ich muss was machen für den Herrn, ich muss was erleben für den Herrn. Darin erlebe ich Gott. Und dann zu merken, nein, ich habe ihn hier erlebt. Ich habe einiges über Bonhoeffer gelesen. Es ist mir ganz neu bewusst geworden in dieser Abgeschiedenheit von 3x3 Quadratmetern. Plötzlich verstanden, was der Bonhoeffer in seiner Zelle, das ging ja nicht nur 14 Tage, das ging ja länger bei dem, was der da mit Gott erlebt hat. Ich habe Gedichte geschrieben, kleine Texte, ein Kalender ist entstanden, der da hinten liegt. Der ist in dieser Zeit entstanden. Eigentlich wollte ich ein Buch schreiben, da hatte ich aber gar nicht die Kraft für, aber so kleine Texte, das ging. So Sachen. Und plötzlich gemerkt, ich erlebe Gott ganz neu, wie er gar nicht zu mir passt. Ich erlebe ihn neu. Meine Frau, die hochgradig musikalisch ist und für die Musik und das gemeinsame Singen das Gotteserlebnis schlechthin ist, für die war Corona ohne gemeinsames Singen, da wurde der Stecker gezogen bei dem, was bei ihr der geistliche Anschluss ist. Das kannst du nicht über den Videoscreen und im Gottesdienst sitzen und Gemeinschaft haben hinter Masken und nur mit Menschen, aber ohne, ihr Ding ist Singen. Und dann plötzlich neu zu entdecken, okay, wo finde ich den Gott, wenn das, was bisher mein Anschluss war, nicht mehr da ist? Wo entdecke ich ihn neu? Wie sieht das aus? Eine ganz andere Erfahrung als meine jetzt mit der Gesundheit. Aber beide in einem ähnlichen Prozess zur gleichen Zeit zu merken, wo finde ich Gott, wenn er nicht mehr da ist, wo ich bisher dachte, dass er ist. Und ich kann euch dafür keine Antwort geben, weil die Frage ist ja nicht, wo finde ich Uwes Antwort, sondern die Frage ist, wo finde ich Gott? Die Antwort, die die Bibel hier gibt und die Habakuk uns gibt, ist, ich stehe auf meiner Warte und stelle mich auf meinem Turm und schaue und sehe, Herr, wo bist du? Ob die Antwort jetzt, ich erlebe Gott zukünftig dann eben doch im Tun oder doch, kann unterschiedlich sein. Für ganz viele war es so nach 2 Jahren Corona, man konnte nichts mehr machen und jetzt endlich kann man helfen. Ich glaube, dass die Hilfsbereitschaft mit der Ukraine auch damit zu tun hat, dass alle sich endlich mal wieder bewegen durften, was tun können, mithelfen, endlich. Und plötzlich erlebe ich Gott wieder, indem ich tätig werden kann. Ermutigen möchte ich euch mit dem Text aus Habakuk und mit dieser Zusage, die dahinter steckt. Ich warte, bis du mir neu begegnest. Aber ich höre auch nicht auf. Ich lasse dich nicht, sondern ich warte und ich bin gespannt, wie du mir begegnest. Und Gott kann uns immer wieder neu begegnen. Der Vers, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, bedeutet genau das. Du sollst das, was du einmal mit Gott erlebt hast, nicht in ein Bild gießen und denken, so ist er immer, sondern der lebendige Gott ist mal so, mal anders und immer wieder neu, weil er viel größer ist als unsere Bilder. Gott in der Unterdrückung erleben, indem wir den Mut haben, verzweifelt zu beten und indem wir die Geduld haben, auf ihn zu warten. Begegne du mir neu auf deine Weise. Der dritte Gedanke, du hast aber schöne Ohren. Der dritte Gedanke, den roten Faden verstehen. Den roten Faden verstehen. Wenn wir hier hineingucken in das ganze Kapitel 2 und große Teile von Kapitel 1, lest es bitte zu Hause selber nach, dann merkt man, dass der Prophet hier etwas beschreibt, nämlich er beschreibt, selbst die Feinde, die da sind, sind von Gott jetzt geschickt, um das Gericht an uns durchzuführen. Jetzt möchte ich hier keine Gerichtstheologie verbreiten, das ist viel zu kompliziert, das wäre ein ganzer Seminartag mal, wie Gott da wird. Aber was hier hilfreich ist für Habakuk, ist, selbst in der Zeit der Bedrohung zu verstehen, Gott hat das in der Hand. Gott hat selbst in dem Krieg die Zeit in der Hand. Gott hält selbst während einer Pandemie die Welt in der Hand. Gott ist der, der aktiv ist. Bei Jeremia später, als dann die Rede davon ist, sucht der Stadt Bestes, da geht es auch darum, ich habe euch in die Verbannung geführt. Wenn ich verstehe, dass selbst das Schlimme, was auf der Welt passiert, nicht passiert, ohne dass Gott darin einen roten Faden hat, dann kann ich verzweifeln. Wenn ich aber weiß, dass hinter dem, was ich sehe, Gott vielleicht noch eine andere Agenda verfolgt, die ich nur nicht verstehen kann, dann verändert das den Blick komplett. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Die Juden sind aus Jerusalem vertrieben worden, mit den Juden die Christen. Die waren ja damals für die Römer eine kleine jüdische Sekte. Und dann haben die Christen die Bibel in die Hand genommen und die Juden und haben entdeckt, Mensch, bei Jesaja heißt es aber, dass das Volk zurückkehren wird. 70 nach Christus. Und es heißt bei verschiedenen Propheten, dass wir hier in dieses Land zurückkommen werden. Und dann folgt die Antike, dann folgt das Mittelalter, dann folgt die Aufklärung, dann folgt alles Mögliche und immer noch gibt es keine Heimat für die Juden. Stattdessen werden sie verfolgt, es gibt Pogrome in Spanien, es gibt Pogrome in Russland, es gibt den Holocaust in Deutschland. 2000 Jahre lang. Und dann, als dieser Judenhass, dieser Antisemitismus auf dem Höhepunkt ist überhaupt, als ein Adolf Hitler aufsteht und sagt, ich will den Augapfel Gottes vertilgen von dieser Welt. Ich werde die Juden komplett ausrotten. In diesem Moment erfüllt Gott eine 2000 Jahre alte Verheißung. Und das Volk kriegt 1946 einen Staat. Israel. Hätte man das ahnen können, dass Gott selbst durch den Massenmörder Hitler und selbst durch Stalin, es sind ja auch viele Russen dann gegangen, durch die größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts noch eine biblische Verheißung erfüllt? Das rechtfertigt kein Schuss, kein Blut, kein Massaker, keine Grausamkeit. Das rechtfertigt nichts. Und ich finde es auch ganz schwierig in dieser Zeit, wenn Leute jetzt anfangen, hier Putin irgendwie zu rechtfertigen. Ganz schwierig. Das ist ein Angriffskrieg und es ist grausam, was da passiert. Aber es zeigt, dass hinter dem Ganzen Gott trotz allem noch einen roten Faden spinnen kann. Und wenn ich das verstehe, tief geistlich verstehe, so wie Habakuk hier sagen kann, die Feinde, die da auf sind, die sind ja nicht ohne Gott, die sind ja nicht einfach da. Sondern da steckt ja Gott mit drin. Und ich möchte den Christen, die im Moment sagen, ja Mensch, die Regierung, die ist jetzt nicht mehr göttlich und Scholz hat den Amtseid nicht geleistet. Und so möchte ich sagen, Leute, göttlich ist nicht irgendein Mensch, sondern göttlich ist Gott selbst, der durch die Menschen Geschichte schreibt. Es ist Gott, der das tut und nicht ein irgendein anderer. Und wo er das gerade tut, das verstehen wir vielleicht im Moment noch nicht, das verstehen wir vielleicht im Nachhinein. 2014, dann 2015 hat sich unsere Welt grundlegend verändert. Syrien, Afghanistan, Libyen, Menschen sind gekommen aus Afrika, Menschen sind gekommen aus dem Nahen Osten. Unsere Welt hat sich verändert. Die Parteienlandschaft hat sich verändert. Eine neue Partei ist entstanden. Es hat sich komplett verändert. Wenn Leute heute von einer Zeitenwende reden, sage ich, wir können jetzt auch nicht alle 5 Jahre von einer Zeitenwende gleich reden. Dafür verändert sich das alles viel zu schnell. Hat sich komplett verändert. Und man versteht es auch nicht. Wie wollen wir das wieder einfangen? Wie wollen wir damit umgehen? Und dann hörst du plötzlich von Erweckung unter Afghanen, Erweckung unter Iranern, Erweckung im Nahen Osten, durch die hier abgeschoben wurden, für die wir gekämpft haben, dass sie hier bleiben können, weil sie zu Jesus gehören. Und die haben aber dort einen Hauskreis gegründet und eine Untergrundbibelschule. Und plötzlich kriegst du mit, wie Gott hinter diesem Ganzen, was für uns wie eine Flüchtlingswelle, hieß es ja, ausgesehen hat, Geschichte schreibt, sein Reich baut. Manchmal kriegen wir ein bisschen davon mit. Oft nicht, aber manchmal ja. Und wenn wir das verstehen können, ganz tief verstehen können, dass Gott diese Welt nicht zum Teufel gibt, sondern dass er diese Welt liebt, dass er aus dem Himmel gekommen ist, auf die Erde, den Kopf im Himmel, die Füße auf der Erde, um hier in dieser Welt noch was zu tun, um das Reich Gottes mit auszubreiten, dann gibt uns das Hoffnung und Mut. Da müssen wir nicht resignieren, da müssen wir nicht raus, sondern dann können wir mitmachen. Dann wissen wir, hey Gott, du sitzt im Regiment. Ich muss immer wieder an dieses Karl Barth-Zitat denken, der an seinem Sterbebett sagte, es wird regiert. Hinter allen Tyrannen, hinter allen anderen steckt Gott selbst. Und in Kapitel 2 steht so vieles, zum Beispiel Vers 4, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, aber der treulose Tyrann wird keinen Erfolg haben. Der stolze Mann wird nicht bleiben, und so weiter. Hier ist so viel Hoffnung drin zu sagen, Leute, wenn ihr in dieser Zeit darauf vertraut, dass Gott trotz allem den Faden hat und wenn ihr die seid, benehmt euch doch bitte anständig und seid hoffnungsvoll und seid gerecht und lebt das Evangelium, bringt es ein. Gott wird es segnen. Ich finde das total mutmachend. Wenn ich den roten Faden sehe, dann muss ich nicht verzweifeln, dann kann ich nicht sagen, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot, sondern dann weiß ich, der Auferstandene, der lebendige Gott, der hat den Überblick und ihm will ich folgen in dieser Zeit. Und viertens, neu beten lernen. Das ganze Kapitel 3 am Ende von Habakuk ist überschrieben in der Lutherbibel mit einem Psalm, also ein Lied, ein Gebet Habakuks. Und das beginnt damit, dass es heißt, Herr, ich habe Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr, mach es lebendig in naher Zeit. Was macht Habakuk hier? Wie ist das Gebet? Das erste Gebet war, mutig die Verzweiflung rauszulassen und sich nicht zu scheuen, das, was man an Gott nicht versteht, auch auszusprechen. Und dieses zweite Gebet, dieses durchrungene Gebet, dieses erarbeitete, vor Gott ausgehaltene Gebet, das beginnt damit zu sagen, ich habe Kunde gehört, ich erinnere mich an das, was du gemacht hast. Anfang des Jahres ist meine Schwiegermutter heimgegangen. Die war 86 Jahre alt, Heilsarmee-Offizierin, eine treue Beterin, eine ganz fromme Frau, aber eine Frau, die sich viel Sorgen gemacht hat in ihrem Leben. Diese Sorgen haben sie dann ins Gebet getrieben, das ist gut. Und sie hat aber irgendwann auch für sich entdeckt, also weil ich immer so viel Sorgen habe, muss ich anfangen, meine Gebetszeiten mit Dank. Ich muss einfach mich zwingen zu sagen, ich sehe das Gute. Also es von alleine sehe ich das nicht. Und die war dann so eine Dankerin. Das war ihre Methode, sagt, Gebet fängt immer mit Dank an, weil sonst bin ich selbst, ich bete, aber ich bin verzweifelt im Gebet, weil ich nur das Negative sehe. Ich muss erstmal danken und mich erinnern. So macht es hier übrigens auch der Habakuk. Ich habe dein Werk gesehen, ich erinnere mich und ich zähle das jetzt mal auf. Und es ist tatsächlich so, wenn wir anfangen im Gebet, trotz all dem, was uns mutlos macht, zu sagen, was habe ich denn trotzdem erlebt? Dann ist es plötzlich verrückt, was man entdecken kann, was man finden kann. Ich habe gerade diese Beispiele erzählt, dass selbst in den größten Krisen der Welt hat Gott noch Geschichte geschrieben. Und dann gibt es Beispiele von Gebetserhörungen. Dann gibt es Beispiele von, eine Granate in der Ukraine ist in den Hinterhof einer Gemeinde reingeflogen und ist nicht explodiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum sind dann die anderen 1000 explodiert? Lass das mal für einen Moment weg, sondern sag mal einfach, danke, dass an dieser einen Stelle Bewahrung war. Danke, dass diese, wenn wir von Kranken beten und einer wird gesund und 10 nicht, dann kann man sagen, sollen wir aufhören? Nein, lass uns für diesen einen danken. Lass uns für diese eine Bewahrung danken. Lass uns mal angesichts all des großen Leides, das uns so überschwemmen will, sagen, okay, jetzt nehmen wir die kleinen Steine raus und legen die in unser Mosaik. Einen nach dem anderen. Und dann staunt man, was da plötzlich geht. Dann staunt man. Dann sagt man, meine Güte, ich war verzweifelt von Gott. Ich habe 1,5 Jahre ihn gar nicht erlebt, gespürt, aber er war treu. Doch, er war da. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, da hat mich jemand besucht, da hat mich jemand ermutigt. Doch, tatsächlich, da war was. Da gab es so Momente, die sind aufgeschieden. Aber an die muss man sich aktiv erinnern, weil sonst fallen sie weg. Im Alten Testament lesen wir, dass die Väter, die Glaubensväter, die haben an Stellen, wo sie Gott erlebt haben, einen Stein aufgerichtet. Weil das waren Nomaden und die sind dann ein Jahr später da wieder vorbeigekommen. Um sich zu erinnern, genau hier ist mir Gott begegnet. Es wäre ja schön, wenn er uns jeden Tag begegnen würde. Es wäre ja schön, wenn das immer wieder, ist aber nicht so. Die großen, tollen Erlebnisse mit Gott, die sind nicht so oft. Wunder heißen Wunder, weil sie Wunder sind. Wenn sie die Regel wären, würden wir uns nicht drüber wundern. Aber gerade weil sie die Ausnahme sind, sind sie so besonders. Und das macht Habakuk hier, indem er anfängt aufzuzählen, dann zu erinnern, was habe ich eigentlich mit Gott erlebt? Wo war Gott schon? Neu beten lernen heißt, den Blick zu haben, zu sagen, ich traue mich, all das Negative vor Gott auszusprechen. Aber ich mache mich auch auf die Suche, zu gucken, wo finde ich deine Spur? Wo hast du gewirkt? Und dafür brauchen wir übrigens einander. Es gibt nichts Ermutigenderes, als wenn ich selber gerade nicht so richtig weiß, wie es um meinen Glauben steht und einem anderen zuhören kann, der sagen kann, so habe ich Gott erlebt. Ein Neider wird sagen, ja und ich? Aber jemand mit einem offenen Herzen wird sagen, wow, wenn Gott in deinem Leben so wirken kann, dann gibt das auch Trost für mein Leben. Neu beten lernen. Habakuk, Gott in der Unterdrückung erleben. Das beginnt mit dem Mut, verzweifelt zu beten. Die Verzweiflung in Worte zu fassen, keine Angst zu haben vor Gott, nicht zu verstummen, nicht zu schweigen, sondern selbst das, was uns verrückt macht, in Worte zu fassen. Es mündet darin, den Mut zu haben, auf Gott zu warten, nicht zu wissen, was wird. So wie Petrus, der auf das Wasser gegangen ist und der erstmal eingesunken ist. Den Mut zu haben, ich warte auf dich, Gott, ich warte. Gott zu erleben in der Unterdrückung hat auch damit zu tun, wenn wir den roten Faden verstehen, wenn wir wissen, dass Gott wirklich Geschichte schreibt und dass er im Regiment sitzt, dann müssen wir keine Angst haben. Nicht vor der Endzeit, nicht vor dem Antichrist, nicht vor was auch immer, sondern wir können ihm vertrauen, dass er uns durchführt, dass er das hinbekommt, weil er der Lebendige ist. Und das Vierte, Gott erleben wir, indem wir beten lernen als Menschen, die das Kleine dankbar erkennen und aus der Dankbarkeit dann in eine neue Gottesbeziehung kommen. Wenn wir Lobpreislieder singen, dann ist das nicht Stimmungsmache, sondern dann ist das Erinnerung daran, wie Gott tatsächlich ist, um neu zu beten. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir für Menschen wie Habakuk, aber auch andere. Ich danke dir, dass dein Wort, dein heiliges Wort so ehrlich ist, so offen ist. Dass es die Abgründe, die Schwierigkeiten, die Verzweiflungen und auch die eigene Schuld nicht verschweigt. Danke für den Mut. Lehre mich, lehre uns, dass wir genauso mutig und offen sind wie die Männer und Frauen, die dir gefolgt sind zu ihrer Zeit. Schenk uns die Geduld, auf dich zu warten. Schenk uns die Überraschung, dass wir überrascht werden mit dir. Dass uns Jesus ganz neu groß machst, Heiliger Geist, an Stellen, wo wir das gar nicht denken. Überrasche du uns mit Freude, mit Hoffnung, mit Glaube. Und Herr, bitte mach uns auch zu Boten in dieser Zeit, Boten der Hoffnung, Boten, die jetzt sagen können, es gibt eine Ewigkeit, es gibt einen, der das Leid der Welt und die Schuld getragen hat und der auferstanden ist. Mach uns zu Boten dieser Botschaft in dieser Zeit und auf eine Weise, Herr, die Menschen wirklich ermutigt, die ihnen Hoffnung gibt und die nach vorne scheint. Das können wir nicht aus uns selbst und wir müssen es zum Glück auch nicht aus uns selbst, sondern du lebst und dafür loben wir dich und preisen wir dich. Amen.